Und dann ist immer das Erste, ist das eine Quelle, die halbwegs seriös ausschaut?
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Du kennst das sicher. Da ist ein merkwürdiges Ziehen, eine knotige Veränderung, unverständliche Worte im Befund, dem medizinischen Untersuchungsergebnis. Und bevor du es überhaupt realisierst, fragst du schon Dr. Internet. Zuverlässig spuckt er eine Liste an möglichen Ursachen aus und, Überraschung, Krebs ist ziemlich sicher auch dabei. Das Internet ist eine großartige Informationsquelle, aber es kann auch eine Menge Angst schüren. So wie bei Jürgen. Bei ihm wurden 5 Faktoren untersucht, um einschätzen zu können, ob er Prostatakrebs hat. 4 dieser Faktoren haben bei ihm angeschlagen.
Dann habe ich im Internet gegoogelt, also 4 ist halt zu 80% Prostatakrebs und dann kann man sich vorstellen, da macht man sich alle möglichen Gedanken und, und der Urologe, haben sich wieder im Internet recherchiert.
Ups, erwischt.
Ja. Natürlich macht man das.
Ja, wer macht das nicht? Dir geht's vielleicht ähnlich. Was machst du mit dieser Unsicherheit? Wo findest du wirklich verlässliche Informationen? Und wie schaffst du es, dich nicht in den Strudel der Panik hineinziehen zu lassen? Genau darum geht's in dieser Folge. Ich habe mit Betroffenen gesprochen, die ihre Erfahrungen teilen. Von Dr. Internet bis zur Realität im ärztlichen Gespräch. Lass uns eintauchen. Stefan, du kennst ihn schon aus früheren Folgen, er tastet eines Tages einen dickeren Hoden.
Und sofort bin ich aufgesprungen mitten in der Nacht, habe Dr. Google befragt.
Was sonst?
Der ja meistens, obwohl ich übrigens, ich habe gar nicht gegoogelt, sondern ich habe gestartpaged. Ich verweigere Google, soweit es geht. Wurscht, ich habe eine Suchmaschine angeworfen und habe natürlich dann gleich gesehen an den Erfahrungsberichten oder an den Beschreibungen, okay, das könnte schon irgendwie hinkommen und war natürlich total in Panik, habe mich dann versucht zu beruhigen, habe, glaube ich, irgendwie noch versucht zu schlafen und dann am Morgen ist ein Freund zufällig gekommen, der gar nicht in der Band ist, aber der hat einfach vorbeigesehen, dem habe ich das erzählt und der hat mich auch noch irgendwie beruhigt, der eben Dr. Internet, man schaut ja schnell mal nach und dann hat man immer das Schlimmste sozusagen und ja.
Aber das ist ja bei allem, was du nachschaust, da kommt ja immer am Schluss Krebs raus.
ja, oder was Ähnliches sozusagen. Genau, aber in dem Fall war es tatsächlich das Schlimmste, zumindest in dem Kontext das Schlimmste. Hodenkrebs, muss man ja sagen, ist ja quasi, mir ist mehrfach, also zumindest zweimal im Krankenhaus gesagt worden, wenn Sie sich einen Krebs aussuchen müssten, würden Sie Hodenkrebs nehmen. Also er ist quasi noch glimpflich im Unglück. Natürlich tödliche Krankheit, wenn man nichts dagegen macht, war es das wahrscheinlich, außer es gibt eine spontane Selbstheilung. Aber trotzdem in unseren Breitengraden mit unserer medizinischen Versorgung, wenn man nicht unglaublich lang zuwartet und wirklich eigentlich schon komplett irrational lange das einfach auf sich beruhen lässt, überlebt man diesen Krebs.
Das Internet ist also Fluch und Segen zugleich. Wahrscheinlich kennt jede oder jeder, die oder der eine Diagnose erwartet oder gerade bekommen hat, genau das. Man weiß es, aber man kann es einfach nicht lassen. Das ist vollkommen verständlich. Ist aber auch gar nicht das eigentliche Problem an der Sache, sondern das Netz kennt dich nicht. Deine genaue Situation, deine Vorerkrankungen, die Erkrankungen deiner Familie. Es kennt deinen Körper nicht, es kennt nur Wahrscheinlichkeiten und naja, die sind halt nicht immer hilfreich. Es kann aber auch in die ganz andere Richtung umschlagen, wie bei Thomas. Er hatte Hautkrebs, aber das war am Anfang noch gar nicht so ganz klar. Im Gegenteil, anfangs hat ihm das Internet vermittelt, dass es gar kein Krebs sei.
Wenn man googelt, glaubt man stirbt in 2 Tagen, egal was man googelt.
Das ist ja ganz
aber
typisch.
Es kann auch in die andere Richtung gehen, wenn man sich dann diese Fotos ansieht und das sieht aus wie so ein Keratom-Akenom, ja, hat 1:1 so ausgeschaut, dann glaubt man, dass man sich in Sicherheit wiegt, in trügerischer Sicherheit, dass das nichts ist und eben auch eine sehr, sehr erfahrene Hautärztin, die auch lange in einem Krankenhaus die onkologische Abteilung geleitet hat, hätte nicht gewusst, dass das etwas ist. Also ich habe gesagt, ja, das schneiden wir weg, das ist nichts, das ist keine Eile, keine Tragik und dergleichen. Ich bin ja nicht böse, wie soll es das wissen? Ne?
Thomas beschreibt es gut. Auch nicht Menschen mit medizinischer Ausbildung und langjähriger ärztlicher Erfahrung haben eine genaue Kenntnis von den exakten Prozessen in deinem Körper. Sie wissen nicht, was aktuell in deinem Körper vorgeht. Niemand kann das. Sie können nur Vermutungen anstellen. Und genau deshalb gibt es ja die moderne, evidenzbasierte Medizin, damit wir unsere Hypothesen mit Untersuchungen und deren Ergebnissen als Fakten belegen oder widerlegen können. Genau das ist dann bei Thomas rausgekommen, dass es eben keine harmlose Hautveränderung ist, sondern Hautkrebs. Das Gespräch mit ihm habe ich 2024 aufgenommen. Er hatte dann eine Therapie gegen den Krebs bekommen und heute geht es ihm immer noch gesundheitlich gut. Er hat mir erzählt, dass er sich in der akuten Erkrankungszeit mit anderen Betroffenen in Online-Foren ausgetauscht hat, um mehr über die Krankheit und den Umgang damit zu erfahren. Das war aber nur eine gewisse Zeit lang für Thomas hilfreich.
Ich habe mich über Facebook ausgetauscht. Amerikanische Gruppen. Da hat man dann wirklich viel gelesen, wie es anderen geht und die ganzen Krankheitsgeschichten und Dinge. Wobei man halt natürlich aufpassen muss, jeder, der in einer Gruppe ist, ist ja eher einer, der vielleicht ein bisschen ängstlich ist oder ängstlicher ist. Das heißt, man hat ein bisschen eine adverse Selektion. Ne? Ja, also man darf sich dann nicht zur Panik verleiten lassen, weil wenn jetzt einer seit 10 Jahren beschwerdefrei ist und der steckt das weg, na, dann ist er nicht in einer Gruppe, ja, und schreibt nicht und liest nicht, ne? Wo zum Beispiel ich jetzt auch so bin. Ja? Mhm. Also ich habe am Anfang gelesen, das letzte Mal, wo ich das gelesen habe, keine Ahnung, ist wahrscheinlich, sagen wir 24, ja, das wird immer 21 gewesen sein, also das ist jetzt auch schon 3 Jahre her oder sowas. Ja? Mhm. Ja? Nur habe ich halt so intensiv gelesen, dass das sind tausende Beiträge und Dinge, man sieht sie nur Tag und Nacht am Anfang und befasst sich damit. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt wiederholt sich alles. Mhm. Ja, und jetzt weiß ich einmal für mich alles und man weiß dann, dass man nichts weiß. Ja. Weil es gibt keinen Krankheitsverlauf oder Krankheitsbild. Also es gibt Leute, die haben, was weiß ich, 20 Tumore, Gehirn und überall, ja, kriegen 3 Immuntherapien und sind dann 20 Jahre krebsfrei und der andere hat ein ganz kleines Ding und denkst, okay, wird schon alles werden und 3 Wochen später ist das gestorben. Mhm. Ja. Wenn man da einige tausend quasi Schicksale liest, ja, dann kann man das nicht wirklich einen Schluss ziehen und im Prinzip dann schließt sich der Kreis, weil das ist genau das, was mir die Ärzte gesagt haben. Gesagt, lies nichts, ja, lass dich weder vom Positiven noch negativ beeinflussen, das ist immer ein individueller Krankheitsverlauf und man muss halt hier quasi den Ärzten vertrauen und halt schauen, dass man das Leben, die Ernährung halt so macht, dass man es jetzt nicht unbedingt begünstigt. Mhm. Ne?
Für diesen Podcast biete ich Mitgliedschaften an. Zu jeder neuen Folge erhältst du einen Newsletter per E-Mail mit den Lessons Learned, einem Überblick zu aktuellen Entwicklungen zu Krebs, Hintergrundinfos zum Projekt und dem, was bei Krebs hilft. Deine Mitgliedschaft wiederum hilft mir, an diesem Podcast zu arbeiten. Mehr dazu auf alexandergreiner.com/support. Social-Media-Gruppen und Online-Foren, sie können ein Rettungsanker sein, aber eben auch eine gefährliche Falle. Wie Thomas gerade erzählt hat, in solchen Gruppen sind oft Menschen, die gerade mitten in einer Krise stecken. Das heißt, du bekommst dort gar nicht unbedingt ein realistisches Bild vom Durchschnittsverlauf einer Erkrankung. Du begibst dich in eine Bubble und bist sozusagen gebiased. Deine Wahrnehmung ist voreingenommen. Wenn du dich also in Online-Gruppen austauschst, sei dir bitte bewusst, dass dort eher vielleicht diejenigen schreiben, die gerade besonders belastet sind. Es gibt dort viele wertvolle Erfahrungsberichte, aber sie ersetzen keine ärztliche Beratung. Wenn du mehr über Thomas und seinen Umgang mit Krebs erfahren willst, unser Gespräch gibt es als eigene Folge mit dem Titel »Vom Burnout zum Reset – Philosophie und Fahrradbau mit Thomas«. Wie kann ich nun so recherchieren, dass es sinnvoll ist und ich mich nicht selbst unnötig verunsichere? Davon erzählt Martin. Er bekommt eine seltene Krebserkrankung diagnostiziert, Morbus Waldenström.
Du hast nicht gewusst, was ist, was passiert jetzt und wieso? Ja, das waren so viele Fragen, die was da durch den Kopf gehen. Dann hast du ins Internet, recherchierst einmal, was das für eine Krankheit ist. Dann redest du mit der Hausärztin, dann redest du mit dem Internisten und so weiter, ja. Und dann sind auch viele Fragen beantwortet gewesen.
Das heißt, du hast auch sehr viel Infos eingeholt von verschiedenen ÄrztInnen.
Ja. Mhm. Wie gesagt, auch eine Internetrecherche gemacht. Mhm. Wie gesagt, wenn er ausbricht, ist es bei 1% von den Erkrankten. Mhm. Ja. Und ich bin guter Hoffnung, dass ich zu den 91% gehöre.
Das finde ich besonders wichtig, Hoffnung zu haben, trotz der Diagnose positiv gestimmt zu bleiben. Damit meine ich nicht überzogenen oder realitätsverweigernden Positivismus, sondern eher so etwas wie auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Wie ist Martin da vorgegangen, um sich auf die Fakten zu verlassen?
Ich habe eine Google-Recherche gemacht, habe ihm Morbus Waldenström eingegeben, haben wir dann Ausdrucke gemacht von den Seiten, haben wir die durchgelesen, dann habe ich die Ärzte gefragt, also eine normale Google-Search-Suche. Bin dann auf eine Ärzteplattform gekommen, wo es noch detaillierter gestanden ist und so weiter. Ja.
Das heißt, du hast schon drauf geschaut, dass die Infos, die du holst, legitime, offizielle Infos sind, dass die vielleicht auch medizinisch sind?
Genau, ja. Also nicht irgendwelche Wischiwaschi-Seiten bei Google, Wikipedia.
Spuckt ja alles aus.
Wikipedia, das ist eine wunderbare Plattform, aber das ist halt keine medizinische Plattform in dem Sinne.
Ja, um einen Überblick zu bekommen einmal, ist gut.
Ja. Aber dann muss man schon tiefer in die Recherche gehen.
Gute Strategie. Nicht einfach wild drauf lossuchen, sondern gezielt nach medizinisch geprüften Quellen suchen. Es gibt einige verlässliche Anlaufstellen, zum Beispiel die Krebshilfe, Fachgesellschaften oder Unikliniken. Ich kann dir auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn du einen Verdacht hast oder unsicher bist, sprich mit Fachleuten und hol dir gegebenenfalls eine zweite Meinung ein. Mehr darüber erfährst du in der Folge Zweite Meinung, der unschätzbare Wert einer abgesicherten Diagnose, die am Anfang dieses Podcasts herausgekommen ist. Woran erkennst du nun eine seriöse Website? Das erklärt der nächste Gesprächspartner schön. Auch ein Martin, aber er hatte Prostatakrebs diagnostiziert bekommen. Er erzählt unter anderem auch, wie er durch die Recherche auf eine weitere mögliche Behandlungsform für die Erektionsstörungen gekommen ist.
In der Regel schaue ich, dass ich auf urologische Seiten komme. Also entweder direkt bei Urologen oder ich gebe einmal die Suchbegriffe ein und dann ist immer das Erste, ist das eine Quelle, die halbwegs seriös ausschaut.
Woran machst du das fest, ob es seriös wirkt oder nicht?
Ich schaue mir das Impressum an und ich schaue mir an, wie ist das geschrieben und wie viel von dem, was ich schon weiß, finde ich da auch wieder. Und da gibt es jetzt schon Schindluder-Seiten und es gibt welche, da eher wenige, wo es dann wirklich was, also ich meine, klarerweise die Seite von der Krebshilfe ist eine Möglichkeit und bei der Reha hast du ja auch schon mal so ein Grundset an Hilfsmittelchen gefunden. Ja, also da war ich jetzt eigentlich, da habe ich eigentlich recherchiert, weil ich mir gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein, dass dieses die einzige Darreichungsform von diesem Wirkstoff ist, die du dir nicht injizieren musst. Dann bin ich auf dieses Gel gestoßen. Das ist sogar über den deutschen Großhandel, hat es meine Apotheken organisieren können.
Das ist schön.
Ja. Ist aber scheinbar zu niedrig dosiert, probiert, okay. Aber dann die Spritzen doch probiert.
Ja. Hast du auch irgendwie negative Erfahrungen dann gemacht bei der Internetrecherche?
Nein, eigentlich habe ich keine negativen Erfahrungen gemacht, weil auf alles, was dubios ausschaut, bin ich gleich wieder weggegangen. Und im Wesentlichen schaue ich schon, wenn da am Impressum steht, das ist ein Arzt oder ein Urologe oder die Urologische Gesellschaft in Deutschland, in Österreich oder sonst wo, oder die Krebshilfe Deutschland, oder steht dahinter, dann lese ich weiter. Aber und ansonsten würde ich auch nicht weiterlesen, dann gehe ich gleich wieder weg und dann machst du auch keine negativen Erfahrungen.
Und was sind so ein paar Kernpunkte, wo du sagst, das ist eine dubiose Website?
Also so richtig unseriöse Webseiten habe ich gar keine gefunden, außer dass du da natürlich, wenn du in diesem Bereich googelst, ununterbrochen zugespammt wirst mit irgendwelchen Online-Apotheken, die dir irgendwelche Potenzmittel verkaufen wollen. Ich meine, das geht sowieso einmal in Spam-Ordner. Dann kann es sein, dass du von so einer Seite dorthin kommst, aber ich meine, man kann da sehr schnell wieder wegklicken. Es ist halt immer die Frage, wie reif bist du im Umgang mit dem ganzen Web? Und dadurch, dass ich das sehr viel mache und auch beruflich nutze, pausenlos Schulungen zur Cybersecurity kriege, bist einfach irgendwie auch schon entsprechend vorsichtig, auf welche Seiten du gehst und auf welche nicht.
Martin bringt das gut auf den Punkt. Schau ins Impressum, prüfe, wer hinter der Seite steht, hinterfrage, wie die Inhalte geschrieben sind, ob sie vielleicht werbliche Sprache verwenden. Sei wachsam, wenn die Seite vielleicht sogar voller Werbung ist und verlass dich nicht auf das erstbeste Ergebnis deiner Suchmaschine. Und noch ein Hinweis, weil Martin es angesprochen hat, wenn du einmal ein Medikament oder eine Behandlung
Behandlungsform googelst, kann es passieren, dass du danach viel Werbung für Ähnliches oder sogar dubiose Mittel angezeigt bekommst. Das ist kein Zufall. Algorithmen wissen, wonach du suchst und versuchen dir dann genau das anzubieten, wovon sie glauben, dass du es jetzt in deiner verletzlichsten Phase vielleicht am dringendsten brauchst. Aber dahinter könnten rein wirtschaftliche Überlegungen stehen und nicht unbedingt eine medizinisch-wissenschaftliche Behandlung deiner Krankheit. Die Takeaways dieser Folge. Erstens, das Internet ist keine Ärztin. Suchmaschinen und vor allem KI-Sprachsysteme spucken Wahrscheinlichkeiten aus und keine Diagnosen. Zweitens, seriöse Quellen sind Gold wert. Achte auf Fachgesellschaften, Unikliniken oder die Krebshilfe, nicht auf das erstbeste Suchergebnis. Drittens, medizinische Beratung bleibt die wichtigste Rechercheform. Das Netz kann Orientierung geben, aber es ersetzt eben nicht das ärztliche Gespräch. Viertens, Online-Gruppen können helfen, sind aber nicht repräsentativ. Wer sich in einer Gruppe austauscht, hat möglicherweise einen hohen Leidensdruck. Links findest du in den Shownotes. Für Fragen, Ideen und Feedback oder wenn du selbst Erfahrungen teilen willst, schreib mir bitte gerne an podcast@alexanderkreiner.com. Teile diesen Podcast mit anderen, die davon profitieren könnten. Wenn du die Arbeit an diesem Podcast unterstützen möchtest, geh bitte auf alexanderkreiner.com/support. Danke, dass du zugehört hast. In der nächsten Folge gibt es wieder ein Deep Dive Gespräch. Sei gespannt und bis bald.